Morgens um 7, wenn die ersten Sonnenstrahlen den Tau von den Sträuchern und Gräsern sammeln, ist Australiens Vogelwelt schon ausgesprochen munter. Leuchtend rote Papageien sammeln sich in den Kronen der Eukalyptusbäume und freche Kookaburras zerreißen sich das Maul über den kleinen Trupp, der gerade des Weges hüpft. Scheinbar mühelos springen die fast 1,5 Meter großen grauen Kängurus über Stock und Stein. Zwei von ihnen haben ihre Kleinen dabei, die immer wieder aufmerksam aus den Beuteln hervorlugen. Auch jetzt, als ihre Mütter zum Sprung über den Weidezaun ansetzen, die kräftigen Hinterbeine wie eine gespannte Feder zusammengepresst, dann ein Vorschnellen, während der Stützschwanz für die Balance sorgt, schauen die Känguru-Babys furchtlos drein. Die Kleinen hätten bereits in ihrem gerade einmal ein paar Wochen währenden Leben die elementaren Fortbewegungstechniken internalisiert, sagt der Umweltwissenschaftler Dr. Daniel Ramp von der University of Technology in Sydney.
There was a lot of research done looking at the mechanics of
Es wurde viel geforscht, um den Bewegungsablauf beim Hüpfen zu analysieren. Dabei stellte man fest, dass die Fortbewegung eines Kängurus sehr ökonomisch ist. Die Tiere können weite Strecken zurücklegen und verbrauchen dabei nur sehr wenig Energie. Wenn sie sich langsam fortbewegen, stützen sie sich mit dem Schwanz am Boden ab und können so die Hinterbeine ohne ihr Körpergewicht nach vorne bringen. Australiens Ureinwohnern sind die muskulösen Beuteltiere, die oft in Buschwäldern und Grassteppen leben, seit langem bekannt. In den Traumzeitmythen der Aborigines rettet das große Känguru die Welt davor, der drohenden Überflutung anheimzufallen. Das mit übernatürlichen Fähigkeiten versehene Wesen hilft den sogenannten Tierleuten dabei, die große Flut zurückzuhalten. Danach gibt das große Känguru den Menschen die Worte. Es wird zum Schöpfer aller Sprachen und Laute. Bis heute verehren einige Aborigine-Clans das Känguru als ihr Totem.
Andere Aborigine-Gruppierungen dagegen bejagten, aßen und häuteten die Tiere. Auch die Europäer, die erstmals 1770 an der australischen Nordostküste strandeten, zögerten nicht lange. Nachdem man sich im Lande eingerichtet und die merkwürdigen Beuteltiere gebührend bestaunt hatte, gerieten die Kängurus bald in die Schusslinie. In den Augen der englischen Neuankömmlinge waren sie Nahrungskonkurrenten der Schafe und Rinder, die man aus Großbritannien nach Australien verschiffen ließ. Tiere, deren Anblick und Geschmack den neuen Siedlern vertraut war. Weil der karge australische Boden nicht viel hergab, trafen die Weißen ihre Wahl. Die favorisierten Fleischlieferanten mussten ernährt, die Grasblätter und Früchte fressenden Kängurus getötet werden.
You have to look to history. You have to look to the aspirations of the early European settlers.
Ein Blick auf die Geschichte Australiens zeigt, dass die frühen europäischen Siedler hier Nahrungsmittel für Europa und England erzeugten. Das Land wurde als Weidefläche für Rinder und Schafe genutzt und man baute Weizen und Reis an. Die einheimischen Tiere und Pflanzen standen dann nur im Weg. Tiere, die nicht hierher gehörten, kamen ins Land. Das war der Anfang der Plage, die wir heutzutage in Australien haben. Damals wurde ein Kopfgeld auf abgeschossene Kängurus ausgesetzt und viele wurden aus diesem Grund getötet. Dadurch verringerte sich nicht nur die Anzahl der Kängurus erheblich, auch andere Tierarten wurden dezimiert.
Heute stehen viele Australier den Kängurus gespalten gegenüber. Einerseits gelten die Tiere als Symbol des Landes. Sie sind zusammen mit dem Emu auf dem australischen Wappen abgebildet und zieren nicht nur die 1-Dollar-Münzen, sondern auch das Heck der Maschinen der Nationalen Fluggesellschaft. Andererseits gelten Kängurus als ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor. Ihre Bejagung unterliegt einer Quotenregelung. Um die 3 Millionen Tiere werden Jahr für Jahr erlegt. Der größte Teil des Fleisches wird exportiert, unter anderem nach Europa. Einheimische Farmer plädieren dafür, die Abschussquote noch deutlich zu erhöhen. Die Kängurus, so der Tenor, verursachten immer wieder schwere Unfälle beim Versuch, Straßen und Wirtschaftswege zu überqueren. Ihretwegen müssten immer neue und höhere Schutzzäune errichtet werden. Überhaupt bedrohten sie die Existenz der Landwirte, weil sie das Gras fräßen und das Wasser tränken, das für ihre Pferde, Rinder und Schafe vorgesehen sei. Kurz, die einheimischen Beuteltiere seien zu nichts Nutze. Schlimmer noch, sie seien eine Plage. So werden vor allem in Dürrezeiten manches Mal zusätzlich mehrere tausend Kängurus getötet, weil Landwirtschaftsverbände darauf dringen und die Regierung besser damit fährt, der Pharmalobby nachzugeben. Während die von vielen Tierschützern geforderte Lösung, die betroffenen Kängurus umzusiedeln, dem Staat zu teuer wäre. Eigentlich, betont Daniel Ramp, sind Kängurus optimal an das trockene Klima ihres Heimatlandes angepasst. Sie beziehen den größten Teil des von ihnen benötigten Wassers aus ihrer Nahrung oder kauen notfalls saftiges Wurzelwerk gegen den Durst. Auch können die Tiere unter widrigen Bedingungen die Geburt ihrer Jungen verzögern. Und die Behauptung, Kängurus fräßen den vor langem importierten Schafen und Rindern das Gras weg, habe die Wissenschaft längst widerlegt.
Untersuchungen belegen, dass Kängurus den Schafen und Rindern kein Gras wegfressen. Oder wenn überhaupt, dann einzig bei einer lang anhaltenden Dürre. Normalerweise ernähren sie sich von anderen Pflanzen als Schafe und Rinder. Sie fressen das Gras auch nicht bis zum Boden ab, außer sie werden in einem eingezäunten Gebiet gehalten. Doch in der Wildnis passiert das nicht.
Vor etwa 50 Millionen Jahren wanderten die ersten Beuteltiere von Südamerika nach Australien ein, zu einem Zeitpunkt, als der Kontinent noch mit Afrika, Südamerika, Vorderindien und der Antarktis verbunden war. Die Spezies zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass ihre Jungtiere in einem embryoartigen Stadium zur Welt kommen und dann in einem Beutel oder einer Hautfalte heranwachsen. Heute leben in Australien noch um die 200 Beuteltierarten. Von der knapp 5 Gramm leichten nördlichen Flachkopfbeutelmaus bis hin zum roten Riesenkänguru, das 30 bis 90 Kilogramm schwer werden kann. Rote Riesenkängurus, die ebenfalls hochgewachsenen, kräftigen Eastern Greys, die kleinen Wallabies, wie zum Beispiel Hasen-, Busch- und Felskängurus, an die 60 Känguruarten sind noch in Australien beheimatet. John Lyle beschäftigt sich seit 28 Jahren mit den Tieren. Da Kängurus in Australien nicht als Haustiere gehalten werden dürfen, hat John zahlreiche Kurse absolviert, die ihn offiziell dazu qualifizieren, Kängurus aufzunehmen und zu betreuen. Etwa 200 Kilometer von Sydney, tief im Busch, unterhält er ein Schutzzentrum für Kängurus, Monty's Rest.
Mein erstes Känguru hieß Monty. Als es gestorben ist, habe ich es hier begraben, dort drüben bei der Statue. Deshalb heißt dieses Areal auch Monty's Rest.
Monty war ein etwa 20 Kilogramm schweres Wallaby, graues Fell, an die 70 Zentimeter groß. Mithilfe seiner für die Spezies typischen kleinen Vorderfüße, seiner sehr viel längeren Hinterbeine und dem muskulösen Stützschwanz brachte Monty es auf bis zu 6 Meter weite Sprünge. Die setzte er ein, wenn es darum ging, den Spritzen zu entkommen, die John dem kleinen Känguru anfangs gegen eine hartnäckige Entzündung geben musste. Wenn Monty aber John einfach nur zum Karawan folgte, stützte er sich mit Schwanz und Vorderpfoten ab und ließ die Hinterbeine nach vorn schwingen, um dann wieder Schwanz und Vorderpfoten nachzuholen. 5 Gliedmaßen für eine gemächlichere Gangart also, 3 für das sehr effiziente schnelle Hüpfen. Der Balancestab Schwanz und die Hinterbeine. John Lyle begann, sich intensiv mit Kängurus und ihren Eigenarten zu beschäftigen. Als der 19-jährige Monty dann an Altersschwäche starb, legte sein Hüter den Grundstein für das Kängurureservat.
Wenn man Kängurus beherbergen will, benötigt man zuerst einmal eine ruhig gelegene und übersichtliche Weidefläche. Da Kängurus sehr gut riechen können, sollte man am besten kein Fleisch essen, weil der Körpergeruch, der durch den Fleischkonsum entsteht, sie abschreckt. Auch Parfüm mögen sie nicht. Damit sie mit ihrem neuen Hüter vertraut werden, bietet man ihnen die Nahrung an, die sie auch in der Wildnis fressen. Nach einiger Zeit gewöhnen sie sich an den Menschen und akzeptieren ihn als Teil der Herde.
John betreut etwa 100 Kängurus unterschiedlicher Arten in seinem Reservat. Wie in freier Wildbahn leben die Tiere auch in Monty's Rest in Herden, die aus einzelnen Familien bestehen, aus alten und jungen, männlichen und weiblichen Kängurus. Allerdings paart sich immer nur das Alpha-Tier mit den Weibchen, die anderen Männchen müssen zurückstehen. Separat von den Herden hat John Lyle 22 Joeys untergebracht. Oft sind diese Baby-Kängurus im Beutel der kranken oder angefahrenen Mutter zurückgeblieben und werden beim Tierarzt im nächstgelegenen Städtchen abgegeben. John holt die Kleinen zu sich und versucht, sie mit der Flasche aufzuziehen.
Dieses Junge hier halte ich in der Wohnung, weil es noch sehr klein ist. Es ist ein Mädchen und das jüngste Baby, das wir im Moment haben.
This one's a Wallaroo. Oops, it's all right.
Hab keine Angst. Das sind einfach nur Fremde. Kängurus sind sehr nützlich. Sie fressen nicht nur Gras, sondern auch heruntergefallene Blätter und halten so den Waldboden sauber. Außerdem belastet ihr Kot die Atmosphäre nicht, weil er kein Methangas enthält. Damit sind Kängurus quasi richtige Umweltschützer. Sie kümmern sich sozusagen um die Umwelt. Was das angeht, gibt es kein besseres Tier. Die meisten Kängurus, die hierher gebracht werden, sind beispielsweise beim Überspringen der Weidezäune am Stacheldraht hängen geblieben und haben sich dabei verletzt. Kängurus werden auch einfach überfahren. Und oft haben weibliche Tiere dann ein kleines im Beutel, das noch lebt. Ich muss wirklich gestehen, ich liebe Kängurus. Nicht zuletzt, weil die Weibchen sich genauso um ihr Kleines kümmern wie eine menschliche Mutter um ihr Kind.
Die Kängurumütter, die er ausgewildert hat, kehren immer wieder zurück, um nach ihren Kleinen zu schauen. Selbst dann, betont John Lyle, wenn ihre Sprösslinge längst alt genug und der Obhut der Mutter schon entwachsen seien.
Niemand zu sehen. Sie sind wahrscheinlich irgendwo da oben auf dem Paddock. Die Kängurumutter ist immer in der Nähe der Babys und umsorgt sie. Wenn wir die Kleinen später freilassen, wartet sie schon vor dem Zaun auf sie.
Die außer in Australien auch noch auf Neuguinea beheimateten Kängurus sind bei ihrer Geburt etwa 2 Zentimeter klein und wiegen knapp 1 Gramm. Nachdem sie sich im Beutel an der Zitze festgesaugt haben, schwillt diese im Mund des Joeys derart an, dass das Kleine fest verankert ist und selbst bei gewagten Sprungmanövern seiner Mutter nicht aus seinem Unterschlupf herausfallen kann. Etwa 8 Monate verbringt das Joey in diesem Beutel, der sich dank seiner Elastizität der Größe des heranwachsenden Babys anpasst. Kängurumütter bringen fast immer nur ein Kleines zur Welt. Oft aber paart sich die Mutter bald nach der Geburt wieder. Dieser Embryo durchläuft eine verzögerte Entwicklung. Er wächst erst dann sichtlich weiter, wenn das Joey den Beutel verlässt. Da die Jungtiere aber bis zu 12 Monate gesäugt werden, ist es möglich, dass die Mutter unter Umständen 3 Kinder zu versorgen hat. Weibliche Kängurus können 3 Kleine gleichzeitig haben. Ein Junges, das neben der Mutter herläuft und ab und zu den Kopf in den Beutel steckt, um von der Muttermilch zu trinken. Ein anderes, das sich noch unbehaart und mit geschlossenen Augen gerade im Beutel entwickelt. Das dritte schließlich ist noch im Mutterleib. Dieser Embryo ist im Wachstum gehemmt, so lange, bis das Junge im Beutel aufhört, an der Zitze zu saugen und bereit ist, den Beutel zu verlassen. Professor Catherine Herbert von der Fakultät für Veterinärmedizin der University of Sydney. Damit die Mutter ihre 3 Kleinen adäquat und individuell versorgen kann, produziert ihr Körper verschiedene Sorten Milch.
Mit dem Wachstum der Jungen ändert sich auch die Zusammensetzung der Muttermilch. Sie enthält immer mehr Fett und Eiweiß, dafür aber weniger Kohlenhydrate und Zucker. Wenn ein Weibchen ein Junges außerhalb des Beutels und eines ihrer Kinder im Beutel hat, produziert der Körper der Mutter auch zwei verschiedene Arten von Milch für die Kleinen. Das ist eine überaus erstaunliche, eine wunderbare Art der Fortpflanzung.
Diese Voraussetzungen führen häufig zu der Annahme, Kängurus könnten sich schier endlos vermehren. In Wahrheit jedoch, ergänzt Daniel Ramp, sei das Gegenteil der Fall.
Die Fortpflanzung von Kängurus ist ungemein langwierig. Weibchen werden erst in einem Alter zwischen 4 und 6 Jahren geschlechtsreif. Und ihre Chancen, die Jungen dann schließlich aufzuziehen, sind sehr gering. Zeit ihres Lebens gelingt es den Müttern, vielleicht maximal 3 Kleine durchzubringen. Die Jungtiere sind 1 Jahr, manches Mal sogar noch länger von der Mutter abhängig. Stirbt das Weibchen innerhalb dieses Zeitraums, müssen auch die Kleinen ihr Leben lassen.
Als wäre das nicht schon genug, gibt es noch weitere Gefahrenquellen. Schwere Kieferentzündungen etwa, die oft zum Tod der jungen Kängurus führen, oder aber vergiftete Tränken und mit Stacheldraht und Glasscherben versehene Schutzzäune.
Wir müssen also Krankheiten ins Kalkül ziehen. Und nicht zu vergessen Autounfälle. Dann der Tod durch die Hand der Farmer oder anderer Landbesitzer. Die jungen Tiere leiden sehr. Es gibt Jahre, in denen sterben mehr als 90% des Nachwuchses. Nur die Stärksten, nur diejenigen, die sich am besten anzupassen verstehen, schaffen es.
Wenn man es recht betrachte, hätten Kängurus nur einen Feind, den Menschen. Gegen einen derart mächtigen Widersacher sei das natürliche Rüstzeug der Tiere leider eine ziemlich stumpfe Waffe.
Kängurus sind in meinen Augen wirklich verblüffende Geschöpfe. Die heute etwa 60 verschiedenen Arten dieser Spezies weisen zwar diverse Unterschiede auf, aber einige Verhaltensweisen ziehen sich bei allen durch. Dieses Aufstampfen mit dem Hinterfuß zum Beispiel ist so eine Art Warnsignal gegenüber einem Angreifer. Selbst die Kängurus, die auf Bäumen leben, setzen es ein. Das ist hochinteressant. Sie stampfen also kräftig mit ihren Hinterbeinen auf und erzeugen dabei einen dumpfen Ton. Zum einen, um ihre Artgenossen vor einem potenziellen Angreifer zu warnen. Zum anderen aber auch, um einem Feind mitzuteilen: Schau her, ich bin stark und gesund. Es macht keinen Sinn, mir nachzustellen.
Wenn es ernst wird, können Kängurus auch zuschlagen. Dann umklammern die Tiere ihren Gegner mit den Vorderbeinen und liefern sich einen Boxkampf. Im schlimmsten Falle kommen die ausgesprochen scharfen Krallen der Hinterbeine zum Einsatz. Doch wenn die männlichen Kängurus nicht gerade um eins der Weibchen kämpfen, sind die Rangeleien eher von Übermut geprägt. In freier Wildbahn lässt sich immer wieder beobachten, wie die Tiere einander spielerisch schubsen und umklammern, um ihr Gegenüber dann allenfalls mit einer Serie sanfter Schläge einzudecken. Kängurus, betont Daniel Ramp, seien im Allgemeinen sehr gefühlvoll und sozial.
Sie haben ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen und sorgen sich um die anderen in der Herde. Um verletzte Kängurus aus ihrer Gruppe kümmern sich die anderen so gut es eben geht. Wie alle Tiere sind auch Kängurus des Mitgefühls fähig. Sie empfinden also auch Mitleid für ihre Artgenossen.
Außerdem scheinen Kängurus zum Beispiel Trauer nicht nur zu kennen, sondern auch deutlich zum Ausdruck zu bringen.
Ganz sicher, sie trauern. Ich kann Ihnen Fotos zeigen, auf denen dies deutlich erkennbar ist. So sieht man ein Känguru, dessen Artgenossen getötet worden sind und nun vor ihm auf dem Boden liegen. Es ist völlig offensichtlich, dass dieses Tier Trauer und Verlust empfindet.
Anyone could recognize.
Die Abenddämmerung senkt sich über Monty's Rest. John Lyle hat gerade die Gatter der verschiedenen Paddocks kontrolliert und die Tränken aufgefüllt. Nun macht er sich daran, seine 22 Joeys mit der Flasche zu füttern. Danach wird er noch eine Weile an seiner neuen Petition gegen die Schlachtung von Kängurus weiterarbeiten.
Sie werden überrascht sein. Es gibt tausende Australier, die genauso denken wie ich. Wir versuchen, den Abschuss der Tiere für kommerzielle Ziele zu stoppen und Farmer davon abzubringen, Kängurus zu töten. Wenn es so weitergeht wie bisher, werden die Kängurus aussterben. Denn sie vermehren sich nicht schnell genug, um die Population aufrechterhalten zu können.
Zweihundert Kilometer weiter, an der University of Sydney, schaut Catherine Herbert das Lehrmaterial für ihren nächsten Kurs durch. Thema: die Anpassung von Beuteltieren an ihren Lebensraum. Während Daniel Ramp in der University of Technology seinen Computer herunterfährt, um dann das Licht in seinem Büro zu löschen.
Was ich an Kängurus liebe, ist, dass sie so gesellig sind. Wenn man eine Kängurugruppe beobachtet, sieht man, wie die einzelnen Tiere ständig miteinander Kontakt aufnehmen. Kommt zum Beispiel einer dem anderen in die Quere, gibt man dem Störenfried einen liebgemeinten Klaps. Die jungen Männchen beobachte ich besonders gern, wenn sie sich mit ihresgleichen oder auch mit ihrer Mutter im Boxen üben. Manchmal muss sogar ein junger Baum zum Üben herhalten. Wenn man sich intensiv mit einer Gruppe von ihnen beschäftigt, erkennt man ganz unterschiedliche Persönlichkeiten in den einzelnen Tieren.
Fakt ist, dass die Zahl der Kängurus hierzulande zurückgeht. Schon allein deshalb müssen wir uns fragen, wie wir diese Industrie, wie wir das Abschlachten der Kängurus überhaupt rechtfertigen können. Warum wir diese wunderbaren Tiere umbringen, obwohl sie im Ökosystem eine so wichtige Rolle spielen.
Sie hörten das Känguru, Australiens Wappentier. Verpönt, verehrt, verzehrt. Von Margarete Blümel. Technik Regina Stärke. Regie Frank Halbach. Es sprachen Caroline Ebner, Katja Schild und Friedrich Schloffer. Eine Sendung von Radio Wissen.